Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus SIM.
Mit unserem veränderten Intro haben wir versucht, die Geräusche auf einer Intensivstation darzustellen. Bei weitem spiegeln diese Töne noch nicht die Realität wider. Wir sollten uns zusätzlich noch die Gespräche des pflegerischen, ärztlichen und therapeutischen Personals vorstellen. Darüber hinaus mehrere klingelnde Telefone, das laute Rauschen der Desinfektionsmaschine im Entsorgungsraum, ein lautes, helles Klirren durch weggeworfene Flaschen in den Glasabfall. Jemand ruft quer über den Flur, kann mir bitte jemand einen Sofenta-Perfusor fertig machen? Und mittendrin in einem Zimmer mit geöffneter Tür zum Flur eine 86-jährige Patientin mit bekanntem kognitiven Defizit, die phasenweise aufgrund dessen große Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren und die diese Geräusche überhaupt nicht einordnen kann und die sie massiv ängstigen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Mein Name ist Diebke Brenneisen.
Und ich bin Stefan Brock.
Anknüpfend an eine unserer allerersten Folgen kommen wir heute nochmal zurück zum Thema Delir. Wir sprechen über Delirprävention, aber ganz speziell auf der Intensivstation. Und mein heutiger Gast ist Stefan Borg. Er ist Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Intensiv- und Anästhesie und Pflegefachleitung einer unserer Intensivstationen am St. Franziskus Hospital in Münster. Danke dir, Stefan, für deine Mühe, für deine Zeit und dass du uns Einblicke gibst und gewährst in unsere, deine Intensivstation.
Gerne.
Ich weiß, dass ihr euch schon vor Jahren, ja fast schon Jahrzehnten, Gedanken gemacht habt, wie man Delirmanagement bei euch auf der Intensivstation umsetzen kann. Und vielleicht direkt zum Einstieg die Frage, wenn du dich so ein bisschen zurückerinnerst und zurückblickst, was ist für dich der wichtigste Ansatz oder was war der wichtigste Schritt überhaupt?
Also der Anlass war, dass ich auf einmal gemerkt habe, dass Delir ein Thema ist bei uns auf der Intensivstation und keiner wusste davon, dass es ein Thema ist. Ich habe dann für mich gesagt, das müssen wir hier ändern. Ich wollte das etablieren und im Rahmen meiner Leitungsqualifizierung habe ich das zu meinem Thema gemacht und habe das dann umgesetzt bei uns auf der Station.
Also erstmal quasi, wenn ich dich so verstehe, ein Bewusstsein letztendlich für das Problem zu schaffen. Und wenn ich mich aber jetzt so vorstelle, so du warst da Alleinkämpfer in Anführungsstrichen, da kann ja auch schon mal so eine anfängliche Motivation schnell in Frustration umschlagen. Wie hast du das aber ganz konkret gemacht? Also was waren deine nächsten Schritte?
Ja, mir war es wichtig, dass das nicht nur ich das Thema habe, sondern das ganze Team das bekommt. Und deswegen habe ich mir Mitstreiter gesucht. Also ich habe Kollegen angesprochen auf Station, die im Rahmen meines Projektes mich begleiten würden, die mit mir was ausarbeiten möchten, damit wir dieses Delir-Thema auf Station angehen konnten. Und ja, das war halt wichtig, dass ich nicht alleine war, dass ich jemand überzeugen konnte, im kleinen Team, die dann für das ganze Team da waren, damit wir das umsetzen konnten. Das war halt das Wichtigste. Also ich brauche Mitstreiter, ich muss das Bewusstsein kriegen. Und diese Leute haben es dann halt auch mit mir geschafft, das ins Team hineinzubringen.
Ja, super. Und das ist euch, um das vorweg zu sagen, schon mal sehr, sehr gut gelungen. Also wenn ich das so zusammenfasse, fängt man eigentlich, wenn man sowas angeht, Delirmanagement, nicht beim Patienten an, sondern bei den Mitarbeitern.
Ja, klar. Ja. Nur bei den Mitarbeitern.
In der Umsetzung war das natürlich dann, du hast es schon angedeutet, ein sicherlich längerer Prozess. Aber was hast du konkret gemacht? Also Bewusstsein natürlich, du hast dir Mitstreiter gesucht. Genau. Und was waren eure Maßnahmen? Wie habt ihr es verbreitet?
Genau, wir haben zusammen dann ein Schulungskonzept erarbeitet und einen Delir-Leitfaden, also nicht Leid im Sinne von Leid, sondern von leicht und nicht von Leiden, sondern auch vom Leiden, sondern so ein Wortspiel halt da drin und haben dann Schulungen angeboten für unsere Mitarbeiter, nicht nur der pflegerischen Seite, sondern auch ärztliche Kollegen wurden dazu eingeladen, weil es war halt wichtig, dass man im interdisziplinären Team denkt. Und ja, wir haben in Fortbildungen, die wir erarbeitet haben, an 4 Tagen mit jeweils 2 Fortbildungen, das fast das ganze Team erreicht, und haben das Delir geschult. Also was ist das Delir? Was macht das Delir? Was gibt es für Formen von Delir? Was sind die Symptome vom Delir? Was sind das für Maßnahmen, die man machen kann, prophylaktisch, aber auch nachher therapeutisch, um das Delir zu begehen? Und was gibt es für Assessments-Tool, die erkennen, wenn ein Patient im Delir ist? Und dieses Assessments-Tool, ich nehme das schon ein bisschen vorweg, kam ICU, nutzen wir, den haben wir dann halt auch direkt in diesen Schulungen geschult, also den Mitarbeitern beigebracht. Das war so ungefähr 1,5 Stunden Fortbildung, sehr intensiv, aber mit den wichtigsten Sachen dabei für das Thema Delir.
Und das ist natürlich jetzt ein bekanntes Thema im Gesundheitswesen, Stichwort Personalfluktuation. Wie stellst du denn sicher, das war ja damals eure Strategie und die war ja auch sehr erfolgreich, aber wie gebt ihr Wissen weiter oder wie ist es gewährleistet, dass letztendlich auch immer gleiche und nachrückende Kolleginnen, junge Kolleginnen und Kollegen auf diesem Wissensstand bleiben?
Also wichtig, diesen Delir-Leitfaden haben wir stetig weiterentwickelt oder weiter beibehalten. Den bekommen alle neue Mitarbeiter, Kollegen an die Hand. Das ist Teil unseres Einarbeitungskonzepts, das Delir-Management. Und natürlich machen wir regelmäßig Kurzfortbildungen im Rahmen unserer wöchentlichen Fortbildungsreihe, die wir haben auf Stationen, wo immer wieder das Thema Delir angesprochen wird in bestimmten Formen, bestimmten Settings. Und das ist halt wichtig, dass man immer am Ball bleibt, weil ja die Leute, die damals mit uns gestartet sind, da sind nur noch wenige da. Das stimmt. Das ist dann wichtig, dass man das weiter begleitet.
Du hast es gerade schon angesprochen. Ihr habt euch den CAM-ICU ausgesucht. Der Vollständigkeit halber gibt noch weitere Delir-Screenings-Messverfahren, gerade für die Intensivstation als Beispiel jetzt der ICD-S10 als andere Möglichkeit oder als Alternative. Nun ist es ja immer so, wenn man irgendwas screent, was erhebt, finde ich immer, muss man auch oder sollte man auch irgendwelche Maßnahmen danach einleiten. Und das habt ihr natürlich, seid ihr dann auch angegangen. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, welche Maßnahmen ihr ganz speziell letztendlich in der Prophylaxe vor allem erstmal für das Delir euren Patienten zugutekommen lässt?
Ja, also was haben wir gemacht? Wichtig ist halt, dass wir den Patienten Orientierungshilfen geben, dass wir denen Brille, Zähne, Hörgeräte ermöglichen, dass sie da sind. Wir müssen denen natürlich auch versuchen, Tag-Nacht-Rhythmus zu generieren. Wir müssen versuchen, die Nahrung, das Essen im Sitzen zu ermöglichen. Und das ist halt das Wichtige, was wir müssen, dass wir nachts halt auch Ruhe haben, dass wir eine Nachtruhe von 1 bis 4 bewusst eingesetzt haben, wo keine Tätigkeiten am Patienten laufen, dass wir nachts möglichst nichts am Patienten machen, sondern nur das Nötigste, wenn es wirklich auch lebensbedrohlich ist, aber nichts Unnötiges. Und ja, das sind die Sachen, die wichtig sind, die auch im Nachhinein immer wieder eingesetzt worden sind und die gezeigt haben, dass es das Richtige ist, um ein Delir vorzubeugen.
Du hast es gerade erwähnt, Stichwort Orientierungshilfen. Hier nochmal der Hinweis, wir haben mit unserem lieben Kollegen Matthias eine eigene Folge gemacht über die blaue Box, letztendlich Orientierungshilfen immer am Patienten, weil es eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir mit Ihnen sprechen können und Sie letztendlich auch mit uns kommunizieren können, weil Sie uns eben verstehen können, gerade bei einer bestehenden Schwerhörigkeit. Du hast es gerade so angerissen und hast gesagt, die Patienten werden aufgesetzt oder im Bett mobilisiert. Ja. Und das ist natürlich, wenn ich mir so vorstelle, ich bin Patientin und liege den ganzen Tag und schaue immer gegen eine bestimmte Wand, kann das natürlich unglaublich Veränderungen in mir hervorrufen. Stichwort auch nochmal hier Tag-Nacht-Rhythmus. Kannst du da nochmal ein bisschen konkret darauf eingehen? Weil es sind ja nun mal schwerkranke Patienten. Wie macht ihr das?
Ja, wahrlich sind es schwerkranke Patienten. Aber wir haben bei uns im Team ein hohes Pflegeverständnis, was angeht, was die Mobilisation angeht. Also Frühmobilisation wird bei uns gelebt und es ist uns wichtig. Und dass das zufällig dann auch noch die Deprophylaxe mit einbezieht, das ist halt der positive Faktor dabei. Und ja, wir sagen, jeder Patient wird einmal pro Schicht mobilisiert auf die Bettkante. Und natürlich, der beatmete Patient ist natürlich nicht einfach. Das gehört dazu, dass ich einen Schmerz- und ein Sedierungsmanagement habe, dass ich einen Wake-up-Call mache, damit der Patient auch zugänglich ist, damit der versteht, dass er jetzt hingesetzt wird. Wenn er dann sitzt, dann gibt es halt, also sitzen heißt nicht immer gleich in einem Sessel sitzen oder in dem Stuhl sitzen, sondern auch auf der Bettkante sitzen. Und damit die dort länger sitzen können, ist es auch wichtig, dass wir dort Hilfsmittel haben. Da haben wir Blocks, Kissen, Würfel, die wir hinter dem Patienten unter den Arm legen können. Wir haben Rutschmatten, die wir unten unter den Füßen legen, damit sie nicht wegrutschen können. Wir haben Stoppersocken, die die Patienten anbekommen. Wir haben Blocks für die Füße, damit man auch den Bodenkontakt haben kann. Also es gibt ganz viele technische Hilfsmittel, die wir nutzen und die uns das wirklich erleichtern, den Patienten dann auch hinzusetzen. Und ja, die Geräte, die haben lange Kabel, die gehen mit dem Patienten. Da achtet man natürlich drauf.
Genau, also du hast es angesprochen, Mobilisation, viele, viele positive Effekte. Vor allem in unserer Folge natürlich jetzt hier dient es zur Herstellung des oder Aufrechterhaltung des Tag-Nacht-Rhythmus, Perspektivwechsel, natürlich auch neben den positiven Effekten, die es natürlich auf Atmung und Kreislauffunktion hat und auch die Förderung der Selbstwahrnehmung des Patienten, ja. Ne, was ja alles letztendlich nur förderlich ist für eine Prophylaxe eines Delirs. Du hast es gesagt, ihr erzielt Stabilität eben durch diese Hilfsmittel und die sind so einfach. Da braucht man gar nicht diese sehr umfangreichen, sage ich jetzt einfach mal, Hilfsmittel, die auch angeboten werden, mit wo man elektrische Motoren braucht oder irgendwelche Sessel, sondern das kann man mit viel einfacheren Mitteln durchaus umsetzen.
Da hast du recht. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass wir auch alle kinästhetisch geschult sind. Das hilft uns natürlich auch, die Angst davor zu haben, den Patienten hinzusetzen, weil wir Hilfsmittel haben, also technische Hilfsmittel, um zu gucken, wie wir den Patienten auch einfach mit wenig Personal hinsetzen können. Die Physiotherapie ist auch immer dabei. Mit der sprechen wir das auch ab.
Du hast es vorhin schon angesprochen, es geht nochmal so ein bisschen in Richtung Takt-Nacht-Rhythmus, dass ihr ein zeitliches Intervall habt, wo ihr letztendlich pflegerische Maßnahmen versucht zu unterlassen, also routinepflegerische Maßnahmen, was ich ganz, ganz toll finde. Wie ist es denn auf einer Intensivstation, wenn man nochmal ganz an den Anfang denken, an unsere Töne, mit Lärmreduktion? Habt ihr da irgendwas, was man vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann, was man machen könnte, das zu reduzieren?
Auf jeden Fall. Also die elektronischen Geräte, die wir haben, die haben alle eine Alarmlautstärke, die kann man nachts runterdrehen. Man kann die auch eine zentrale Überwachung setzen. Man kann die Türen schließen von den Patienten, damit die von draußen nicht so viel mitbekommen. Wir können natürlich auch sehen, dass wir Glas- oder Müllentsorgung so machen, dass wir es halt auf den Vormittag wieder verschieben, damit ein Glasklier nicht da ist. Ich denke immer, noch gibt es diese Patienten, die den Krieg miterlebt haben. Wenn Glas auf Glas fällt, dann gibt es vielleicht auch traumatische Erinnerungen. Das ist vielen vielleicht gar nicht bewusst. Und sowas kann man ganz einfach auf den Tag danach legen. Also bewusst dann einfach stehen lassen und dann gucken.
Ja, das finde ich so großartig, weil ihr das natürlich auch schult und weitergibt und sagt, versetzt euch doch mal in die Lage des Patienten. Und wenn man in dem Moment ja im Nachtdienst ist, ist man sowieso als Pflegekraft, als Arzt in einem ganz anderen Rhythmus, dann denkt man vielleicht auch nicht dran und schmeißt eben das Glas weg, weil es für einen eben in dem Moment ja wichtig ist und notwendig ist, aber da nochmal so ein bisschen die Sensibilität fördern für diese Geräusche oder eben das zu unterlassen. Einen für mich oder für uns eben sehr, sehr wichtigen weiteren Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen besprechen. Und zwar, wir haben schon in unseren Folgen davor immer wieder einen Punkt erwähnt, und zwar die Angehörige, die als zur Delirprophylaxe letztendlich einen sehr, sehr wichtigen und unerlässlichen Punkt und Faktor darstellen. Und ich weiß, dass ihr Inhaber des Zertifikats Angehörigenfreundliche Intensivstation seid. Dieses Zertifikat wird von der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V., die Quelle setze ich in die Shownotes, vergeben. Und das wird auch regelmäßig wieder bei euch aktualisiert. Bevor wir nochmal auf die Inhalte und Voraussetzungen dieses Zertifikats zu sprechen kommen, vielleicht kannst du da noch ein bisschen darüber was erzählen oder die Frage an dich, warum sind für euch auch die Angehörigen so, so wichtig für die Patienten?
Ja, das ist einfach ganz einfach erklärt. Die Angehörigen gehören zu den Patienten dazu. Das ist auch unser Pflegeverständnis. Es ist eine Einheit, und wenn jemand aus dieser Einheit hinausgezogen wird, sei es der Patient oder der Angehörige, dann fehlt dem anderen was. Und von da ist es wichtig, dass diese beiden Parteien zusammen bleiben. Und genau, wir benutzen unsere Angehörigen auch dazu, dass wir sie mit einbeziehen in unsere pflegerischen Tätigkeiten. Wir freuen uns, wenn ein Angehöriger mit seinem Angehörigen, dem Patienten halt, zusammen Kaffee trinken kann, die Mahlzeit zusammen einnehmen kann. Wir freuen uns, wenn ein Patient sagt, ich kann noch länger bleiben, mein Angehörige ist gerade sehr unruhig, ich habe noch Zeit. Wir ermöglichen auch, dass sie über Nacht da bleiben können. Also wir finden, dass diese Angehörigen das Wichtigste für unsere Patienten sind, weil sie auch Ruhe, Sicherheit geben können. Und ja, auch die Angehörigen geht es dadurch besser. Und wenn ein Angehöriger sich gut fühlt, geht es dem Patienten mit Sicherheit auch gut, weil es wird Sicherheit übertragen. Und das habe ich oder wir in unseren langjährigen Pflege, die ich jetzt im Haus auch schon mache, immer wieder erlebt, dass das so wichtig ist.
Ich denke, ihr bekommt da auch eine gewisse Dankbarkeit zurück von den Angehörigen, die eben für ihre Patienten da sein möchten. Und sie, ich glaube, so nehme ich das manchmal wahr, dass sie sich auch bestärkt fühlen, etwas tun zu können in dem Fall. Sonst ist man ja vielleicht eher gerade auf einer Intensivstation mit den ganzen Geräten, wo man ja schnell auch überfordert ist als ein Laie, fühlt man sich auch eher schnell zurück und eben außen vor. Und das habt ihr wunderbar gelöst. Und wenn ich das noch sagen darf, ihr habt ja zum Beispiel auch einen Wartebereich, der auf der Intensivstation ist. Das heißt, die Angehörigen müssen nicht vor einer verschlossenen Tür warten, bis sie dann endlich mal aufgeht, sondern ihr integriert sie letztendlich auf der Station.
Genau. Sie fühlen sich dann nicht verlassen. Sie wissen, dass man immer noch am Ball ist. Sie dürfen jederzeit Zwischenfragen stellen, ob es noch länger dauert, bis sie zu ihrem Patienten kommen können. Ich musste jetzt kurz lachen, weil es geht auch umgekehrt, dass wir vorbeigehen, oh, die Licht sitzt schon länger dort und ich spreche sie mal an, ob sie schon Bescheid bekommen haben, ob sie noch länger warten. Also das ist halt, kommt ganz gut an. Gibt halt viel Ruhe, auch in der Situation. Dieser Gedanke, was läuft hier, ohne dass ich es weiß, der ist dann klar reduziert. Also es gibt auch Sicherheit dem Pflegepersonal, dem ärztlichen Personal.
Eines dieser Kriterien, die Gesellschaft für dieses Erlangen dieses Zertifikat ja vorschlägt oder die eben da drin vorkommen, ist das Führen eines Patiententagebuchs. Also man muss das nicht machen, das sind letztendlich viele Kriterien und wenn eben eine gewisse Zahl von diesen Kriterien erfüllt ist, dann bekommt man dieses Zertifikat. Aber kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann auf einer Intensivstation? Wie soll ein Patient ein Patiententagebuch führen?
Genau. Das Patiententagebuch wird für den Patienten geführt und nicht der Patient führt dieses Tagebuch. Also ein Patiententagebuch ist einfach ein Buch, wo oder ein Zettel oder ein Dokument, wo ich oder auch Angehörige, wo jeder seine Gedanken, seine Erfahrungen, seine Impulse für den Patienten, den man betreut, den man dort besucht, den man behandelt, einschreiben kann oder aufschreiben kann. Und das dient halt gerade poststationär dazu, den Patienten wieder Orientierung zu geben. Was ist mir passiert? Was ist mir widerfahren? Und bestimmte Situationen werden vielleicht dann anders wieder wahrgenommen, wie sie es in der Situation wahrgenommen worden sind. Und das ist ein ganz tolles Instrument, um Patienten im Nachhinein Situationen besser verarbeiten können. Das ist mit dem Tagebuch gut.
Und vor allem gerade auch Patiententagebuch, speziell wenn eben ein Delir auftritt, was wir ja eigentlich nicht wollen, aber wenn das so ist, kann das helfen, das Ganze zu verstehen. Und ja. Das rückt ja auch immer mehr in den Fokus einer ganzheitlichen Therapie um das Delir herum, dass man eben ja auch noch weit, weit nachher, wenn das Delir hoffentlich ausgestanden ist, die Patienten nochmal darüber aufklärt und immer wieder Gesprächsangebote bietet, letztendlich um das Erlebte zu verarbeiten. Und da ist eben ein Patiententagebuch eine große Hilfe. Weitere Maßnahmen, die ihr noch durchführt, neben der Orientierung, neben den Orientierungshilfen, weiß ich, dass ihr ja auch zeitliche Orientierung gebt. Ihr habt jedes Zimmer mittlerweile mit einem Kalender ausgestattet und auch mit Uhren, die ja auch nochmal dazu helfen sollen, zeitliche Orientierung und auch tageszeitliche Orientierung zu geben. Wir haben relativ viel über die Prophylaxe des Delirs gesprochen. Was ist denn, Stefan, wenn ein Patient leider ein Delir erleidet? Was macht ihr dann ganz konkret auf der Intensivstation?
Dasselbe, das Gleiche, was wir auch machen, damit er nicht ins Delir kommt. Weil es sind dieselben Maßnahmen, die ich geben kann, um es vorzubeugen, als auch es um nachher entgegenzuwirken. Und das Letzte, was wir machen oder das, was wir möglichst vermeiden, sind Medikamente.
Genau. Da ja auch nochmal der Hinweis auf S3-Leitlinie, Analgesie, Sedierung und Deliermanagement. Ziel ist letztendlich ja ein wacher, angstfreier, schmerzfreier und möglichst delierfreier Patient. Du hast gesagt, Ziel ist Vermeidung von Medikamenten, ja. Und ich würde das noch ein bisschen ergänzen. Ein weiteres Ziel wäre ja auch Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, also wie man das so langläufig sagt, fixierenden Maßnahmen. Nun ist es ja aber so, dass viele Patienten ja an Monitore angeschlossen sind, an viele Kabel angeschlossen sind. Da ist es vielleicht ein zentraler Venenkatheter, der in Gefahr ist, gezogen zu werden, oder eben auch eine invasive Blutdruckmessung. Und da kommt es ja immer wieder vor, dass da schnell der Griff ist zu diesen fixierenden Maßnahmen. Wie geht ihr damit um oder habt ihr da ein Konzept?
Also erstmal ist das ein Thema, ja, aber so, dass wir es eigentlich nicht machen wollen. Wir möchten unsere Patienten nicht fixieren und wir versuchen halt alles andere auszuschalten, bevor wir zu solchen Maßnahmen gehen können. Also das heißt, wir schauen direkt, warum ist er vielleicht jetzt so gefährdet, dass er da so unruhig wird und wir Angst haben, dass er sich Zugänge zieht oder den Tubus zieht. Dabei sei zu erwähnen, dass es Statistiken gibt, die aussagen, dass es häufiger zur Extubation kommt mit Fixierung als ohne. Das nochmal nebenbei. Aber es ist halt wichtig, dass wir wirklich alles ausschließen können, warum ist der Patient jetzt so unruhig? Warum ist der jetzt so, dass wir Angst haben, dass er seine Zugänge zieht? Und das schauen wir ja halt, hat er vielleicht Schmerzen, muss er zur Toilette, was ganz oft das Ding ist, er kann sich dann nicht äußern, weil er den Tubus ja drin hat. Wir versuchen irgendwie Hilfsmittel zur Kommunikation zu geben, sprich Sprechtafeln oder dergleichen, oder Sprechtafeln, nicht Zeigetafeln, alphabetische Tafeln, bildliche Tafeln, wo man drauf zeigen kann, was gerade los ist. Und ja, und manchmal ist halt auch eine unwillkürliche Bewegung eine willkürliche Bewegung, dass er sich einfach nur an der Nase kratzen will. Also auch beobachten, was passiert gerade an dem Patienten. Warum habe ich Angst, dass jetzt was passiert? Und ja, das ist das. Und dann spielen wir wieder unseren Trumpf aufs Angehörige. Wenn wir wissen, dass wir Angehörige haben, klären wir oft auch schon ab im Vorfeld, ob wir sie anrufen dürfen, wenn es zu solchen Situationen kommt. Und Angehörige sind dankbar, dass wir dann dazukommen können, weil sie dann helfen können. Die sind dann vor Ort und wie gesagt, und dann habe ich wieder jemanden, der dem Mitpatienten auch Sicherheit gibt und der vielleicht auch ruhiger wird und es nicht dazu kommt, dass er sich in irgendeiner Gefahr gibt, sich was zu ziehen oder aufzustehen oder wie auch immer.
Genau, das kann ich nur so unterstreichen. Es ist ja auch für die Angehörigen ein sehr befremdliches und erschreckendes Bild, den liebsten Menschen da vielleicht so liegen zu sehen und an allen vier Extremitäten letztendlich ja festgebunden zu sein. So muss man es mal ganz klar ausdrücken.
Genau, aber dafür haben wir ja auch, ich glaube, Wiebke, da warst du auch mit beteiligt, diesen Delir-Infobogen für Angehörige mit rausgebracht. Den kriegen die auch bei uns an der Hand und das hilft dann auch, vieles zu verstehen wieder und damit besser das zu bewältigen auf Station.
Genau, und was Sie selber machen können.
Genau.
Danke dir für den Hinweis. Stefan, bevor ich einmal das Gesagte, was unglaublich viel war, zusammenfasse, haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Liegt dir noch irgendwas am Herzen?
Ja. Mir ist es wichtig, dass man keine Angst haben soll, das Delir-Thema auf Station zu etablieren. Und es ist nicht wichtig, dass man viele Schritte auf einmal macht, sondern einfach mit einem Thema anfängt, was gerade die Situation auch zulässt auf der Station, wo man ist. Wenn man schon gutes Mobilisationsmanagement hat, kann man darauf angreifen. Ein Assessment-Tool kann man etablieren, wenn man vorher gute Schulungen macht. Man soll schauen, gibt es Leute vor Ort, die man schon öfters darauf angesprochen hat, dass das ein Thema ist. Und ja, also kleine Schritte sind gute Schritte zum Start. Man muss nicht alles auf einmal können. Wir sind da schon gut aufgestellt. Das ist bei uns aber auch ein Projekt und ein Produkt aus mehreren Jahren, Jahrzehnten, wie du es schon am Anfang sagtest, geworden. Und es gibt immer noch wieder neue Möglichkeiten, die man etablieren kann, aber Step by Step und immer dann, wenn es möglich ist. Und dann nicht unbedingt, wenn es nötig ist, sondern wenn es möglich ist, wenn alle mitziehen.
Genau, dann, wenn es passt. Genau, du hast es schon gesagt. Passt, genau. Um das nochmal aufzugreifen, zusammenzufassen, du hast es gerade eben erwähnt, Delir-Management fängt eben beim Personal an. Wir hatten es ganz am Anfang thematisiert, um erstmal das Bewusstsein dafür zu schärfen und vor allem aufrechtzuerhalten und regelmäßig auch das Wissen zu aktualisieren und weiterzugeben. Wichtig im Delir-Management ist natürlich ein Delir-Screening. Da kommt es ganz drauf an, wie da die örtlichen Gegebenheiten sind. Ihr habt euch damals eben für den CAM ICU entschieden, weil er gut in eure Abläufe zu integrieren war. Wichtig ist, die meisten Screening-Verfahren sollten oder müssten geschult werden. Und mindestens genauso wichtig ist dann der Schritt auch danach, um entsprechende Maßnahmen eben abzuleiten. Neben der S3-Leitlinie, den dort empfohlenen Maßnahmen eben zum Sedierungskonzept, sind sicherlich sehr hilfreich, dass man eben Voraussetzungen und Strukturen schafft, die der Delirprophylaxe dienen, wie beispielsweise Aufrechterhaltung des Tag-Nacht-Rhythmus, Lärmreduktion, vielleicht ein Lichtkonzept, dass man Delirauslöser eben minimiert, dass man unbedingt die Angehörigen integriert, war immer wieder Thema und du hast es sehr, sehr ausführlich dargestellt. Orientierung gibt für die Patienten mittels eben den eigenen Hilfsmitteln, die sie haben und eben dann auch tragen sollen, aber auch orientierende Maßnahmen im Raum, hier eben Uhren und Kalender. Ganz, ganz wichtig für unsere Patienten auf der Intensivstation, die Früh- oder generell eben Mobilisation, dann auch da mit den entsprechenden Hilfsmitteln. Damit wären wir am Ende der Folge. Ich danke dir, Stefan, für dein Engagement über die Jahre hinweg und auch, dass du die Zeit gefunden hast, das nochmal hier zusammenzufassen, dass du vorbeigekommen bist, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörer, allen die Folge abonniert haben. Vielen Dank an Pelle für die technische Aufarbeitung im Hintergrund. Und dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Und ich sage Tschüss und wir sagen Tschüss.
Ja, Tschüss.